Abschnitt 10. Die Souveränität Gottes, des Vaters, bei der Errettung. Die Schriftstelle, die vielleicht am nachdrücklichsten Gottes absolute Souveränität bei der Festlegung des ewigen Schicksals seiner Geschöpfe zum Ausdruck bringt, ist das 9. Kapitel des Römerbriefs. Hier nur wenige Verse, und zwar die Verse 21 bis 23. Hat nicht ein Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollen und ein anderes zu nicht ehrenvollen Gebrauch zu machen? Da Gott seinen Zorn erzeigen und seine Macht kundtun wollte, hat er mit großer Geduld ertragen die Gefäße des Zorns, die zum Verderben bestimmt waren, damit er den Reichtum seiner Herrlichkeit kundtue an den Gefäßen der Barmherzigkeit, die er zuvor bereitet hatte zur Herrlichkeit. Der Römerbrief lehrt uns, dass die letzte Bestimmung jedes Einzelnen durch den Willen Gottes entschieden wird. Und es ist ein Segen, dass es so ist, denn wäre es unserem Willen überlassen, wäre das letzte Ziel aller Menschen der feurige Pfuhl. In dieser Zeit menschlichen Rühmens, intellektuellen Hochmuts und der Vergötterung der Menschen gilt es, beharrlich zu betonen, dass der Töpfer seine Gefäße für sich selbst schafft. Nicht nur hat Gott das Recht, mit den Geschöpfen seiner Hände zu tun, was er will, sondern er übt dieses Recht auch aus, und nirgendwo wird dies deutlicher sichtbar als in seiner vorherbestimmten Gnade. Vor Grundlegung der Welt hat Gott eine Auswahl, eine Selektion, eine Auserwählung vorgenommen. Es wurden gläubig, so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Apostelgeschichte 13, Vers 48. Erstens, der Glaube ist die Folge, nicht die Ursache des göttlichen Ratschlusses. Zweitens, nur eine begrenzte Anzahl ist zum ewigen Leben verordnet. Drittens, diese Verordnung Gottes bezieht sich nicht auf bloße äußerliche Vorrechte, sondern auf ewiges Leben, nicht auf einen Dienst, sondern auf das Heil selbst. Viertens, alle, so viele ihrer, nicht einer weniger, die von Gott zum ewigen Leben verordnet sind, werden gewisslich glauben. So ist auch in der jetzigen Zeit ein Rest vorhanden, dank der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, dann ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst würde die Gnade nicht mehr Gnade sein. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr aus Gnade, sonst wäre das Werk nicht mehr Werk. Römer 11, Verse 5 und 6. Das Wort »so« am Anfang dieses Zitats weist uns auf den vorherigen 4. Vers zurück, wo es heißt, »Ich habe mir 7000 Mann übrig bleiben lassen, die kein Knie gebeugt haben vor Baal.« Beachte besonders die Formulierung »übrig bleiben lassen«. In den Tagen des Elias gab es 7000, eine kleine Minderheit, die durch göttliche Kraft vor dem Götzendienst bewahrt und zur Erkenntnis des wahren Gottes gebracht worden waren. Diese Bewahrung und Erleuchtung geschah nicht aufgrund einer in ihnen vorhandenen Qualität, sondern allein durch Gottes besondere Einflussnahme und Wirksamkeit. Ein Rest nach der Gnadenwahl. Hier wird die Erwählung auf ihre letzte Ursache zurückgeführt. Der Grund, aus dem heraus Gott diesen Rest erwählte, war nicht, dass Gott vorausgesehen hat, wer glauben werde, denn eine Wahl, die auf eine Voraussicht guter Werke begründet ist, geschieht eben doch nach Werken, und wäre somit nicht aus Gnade. Das bedeutet, dass Gnade und Werke Gegensätze sind, die nichts gemein haben. Ein Rest nach der Gnadenwahl spricht von einer Wahl ohne Vorbedingungen, aufgrund der souveränen Zuwendung Gottes. In einem Wort, die Erwählung ist absolut unverdient. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. 1. Korinther 1, Verse 26 bis 29. Dreimal in diesem Abschnitt heißt es, hat Gott erwählt. Und Erwählung bedeutet zwangsläufig eine Auswahl, das Herausnehmen einiger und das Zurücklassen anderer. Der Erwähler ist Gott selbst. Sowohl Gottes Wege als auch seine Gedanken stehen in völligem Widerspruch zu denjenigen des Menschen. Das Volk, auf das Jehova seine Liebe richtete, das er seinen Augapfel nannte, waren die verachteten Hebräer. So war es auch, als unser Herr unter den Menschen wohnte. Jene, die er in eine besonders vertraute Beziehung zu sich nahm und die er als seine Botschafter aussandte, waren größtenteils ungebildete Fischer. So ist es immer geblieben. Und die Absicht der göttlichen Erwählung, der eigentliche Grund für die Auswahl, die er getroffen hat, ist, damit sich kein Fleisch vor Gott rühme. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm seien. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Epheser 1, Verse 3 bis 5 und 11. Hier wiederum erfahren wir, zu welcher Zeit, wenn wir es denn Zeit nennen können, Gott die Auswahl jener traf, die seine Kinder durch Jesus Christus werden sollten. Lange bevor Adam das Licht erblickte, ja selbst bevor die Welt gegründet war, erwählte uns Gott in Christus. Hier erkennen wir auch den Beweggrund, der ihn veranlasste. In Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus. Hier werden wir in Kenntnis gesetzt, dass er sich in dieser Angelegenheit mit niemanden beriet, sondern dass wir vorherbestimmt sind nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken. Vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch als Erste zur Seligkeit erwählt hat, in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Erstens, die Tatsache, dass Gottes Auserwählte zur Seligkeit erwählt sind. Zweitens, wir werden hier gewarnt, dass Erwählung zur Seligkeit nicht die Nutzung geeigneter Mittel außer Acht lässt. Die Seligkeit wird erreicht in der Heiligung durch den Geist und im Glauben an die Wahrheit. Gott, der das Ende vorherbestimmte, setzte auch die Mittel fest. Derselbe Gott, der zur Seligkeit erwählte, verfügte auch, dass seine Absicht durch das Wirken des Geistes und durch den Glauben an die Wahrheit verwirklicht werde. Drittens, dass Gott uns zur Seligkeit erwählt hat, ist ein rechter Grund, ihn aus ganzem Herzen zu preisen. Anstatt entsetzt vor der Lehre der Prädestination zurückzuschrecken, entdeckt der Gläubige, der diese selige Wahrheit im Wort entfaltet findet, einen Grund zur Dankbarkeit und Danksagung, wie es sonst keinen gibt, ausgenommen die unaussprechliche Gabe des Erlösers selbst. Wenn seine Wahl von Ewigkeit her besteht, dann wird sie auch in Ewigkeit fortdauern. Er wählt nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, in der Heiligung durch den Geist, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. 1. Petrus 1, Vers 2. Auch hier geht die Erwählung durch den Vater, dem Werk des Geistes und dem Gehorsam des Glaubens in denen, die gerettet werden, voran und ist somit gänzlich aus dem Bereich der kreatürlichen Machbarkeit herausgenommen und auf das souveräne Wohlgefallen des Allmächtigen gegründet. Die Vorsehung, in Klammern oder Voraussicht, Gottes des Vaters, meint hier nicht sein Vorherwissen aller Dinge, sondern bedeutet, dass die Heiligen alle von Ewigkeit her in Christus, in Gottes Bewusstsein gegenwärtig waren. Was das Vorherwissen Gottes in allen Menschen sah, war ihre Liebe zur Sünde und ihr Hass gegen ihn. Die Vorsehung Gottes beruht auf seinen eigenen Ratschlüssen, wie aus Apostelgeschichte 2, Vers 23 deutlich hervorgeht. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Beachte die Reihenfolge. Zuerst Gottes Ratschluss oder festgesetzter Rat und zweitens seine Vorsehung. In Römer 8, Vers 28 bis 29 ist es ebenso. Denn die er ausersehen oder vorherersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes. Doch das erste Wort, denn, weist zurück auf den vorhergehenden Vers. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Sie sind es, die er ausersehen und vorherbestimmt hat. Er wählt nach der Vorsehung Gottes, des Vaters, bedeutet somit von ihm auserwählt, als die besonderen Ziele seiner wohlwollenden Zustimmung und Liebe.